Dein Wort bewegt des Herzens Grund, dein Wort macht Leib und Seel gesund. Deshalb wollen wir auf Gottes Wort hören. Aber zuvor, als Einführung, Ihnen allen ist das bekannt, wenn ein Baby zur Welt kommt, suchen alle erstmal sofort nach den Ähnlichkeiten. Sie ist ganz die Mutter, er ist dem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten und so weiter. Sie kennen das. Diese Ähnlichkeiten beruhen auf Genetik, auf unseren Erbanlagen. Und die legen unsere körperliche und seelische Ausstattung fest. Wie aber diese Erbanlagen zum Zuge kommen, das hängt ganz entscheidend von unserer Umgebung ab und davon, womit wir uns befassen. Wir nennen dies Epigenetik, was so viel bedeutet wie außer oder neben der Genetik. Ein Beispiel: Der Ernährungszustand einer Schwangeren oder Stress in der Schwangerschaft bestimmt ganz tiefgreifend und nachhaltig die körperliche und seelische Verfassung des Kindes. Oder bei eineigen Zwillingen wird die Unterscheidbarkeit umso größer, je länger sie getrennt und in unterschiedlichen Lebensumständen gelebt haben. Und diese Veränderungen, die dann unsere genetische Information mitbestimmen, die wird sogar weiter vererbt. Nun sind wir ja nicht im Biologieunterricht, sondern im Gottesdienst. Was also hat das mit der Predigt zu tun? In der Bibel finden wir den Begriff Epigenetik nicht. Aber sie ist von Anfang bis zum Ende voll von dem Konzept der Epigenetik. Vom Bericht über den Sündenfall bis zu den letzten Sätzen der Offenbarung des Johannes verdeutlicht sie, welch weitreichende Folgen es für uns hat, wie wir unser Leben gestalten. Und deshalb ringt Gott auch darum, uns Menschen für seinen Weg zu gewinnen. Nicht nur, damit wir einmal ewiges Heil erlangen, sondern weil er will, dass es uns schon im Hier und Jetzt gut geht. Er will, dass wir das Gute wählen und uns davon prägen lassen. Und so dreht sich auch unser heutiger Predigttext aus Kapitel 1 des Johannesevangeliums um die Frage, was uns eigentlich prägt. Das Johannesevangelium berichtet uns hier im ersten Kapitel vom Auftreten Johannes des Täufers. Dieser hatte Jahre der Vorbereitung in der Stille der Wüste vor Gott verbracht. Und er tritt nun in seinen Predigt- und Taufdienst am Jordan ein. Die Menschen strömen in Scharen zu ihm, weil sie Weisung für ihr Leben erhoffen und weil sie auf das baldige Kommen des Messias, des von Gott verheißenen Heilsbringers warten. Auch eine Gruppe von Männern aus Galiläa hält sich bei Johannes am Jordan auf. Es sind Andreas, Simon, Philippus, Nathanael und Johannes. Sie gehören später zu den Nachfolgern Jesu, aber begegnen Jesus wahrscheinlich hier zum ersten Mal. Vorausgegangen ist dieser Begegnung zwischen ihnen und Jesus die Taufe Jesu durch Johannes und dann der Rückzug Jesu zum Fasten und Beten in die Wüste, wo er vom Satan versucht wird. Und unser Text aus Johannes 1, Vers 35 bis 42, der berichtet nun, was nach diesen Ereignissen geschieht. Wir hören auf Johannes 1, die Verse 35 bis 42. Am Tag darauf stand Johannes wieder dort, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht, das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie: Was wollt ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er antwortete: Kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt der Gesalbte. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels. Herr, und nun schenk, dass wir verstehen, was du zu uns zu sagen hast und welchen Namen du uns geben möchtest. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte diese Verse unter drei Fragen betrachten. Erstens, wer ist Jesus? Zweitens, wer bin ich selbst? Und drittens, wem folge ich nach? Und dabei nehme ich auch auf den größeren Textzusammenhang aus Kapitel 1 des Johannesevangeliums Bezug. Erstens, wer ist Jesus? Die Predigt Johannes des Täufers wühlt die Menschen auf. Im Volk gärt die Frage, ob Johannes vielleicht der ersehnte Messias sei. So senden die Obersten des Volkes Boten zu ihm mit der Frage: Wer bist du? Johannes antwortet mit einem Zitat aus dem Propheten Jesaja: Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn. Seine Zuhörer kennen dieses Trostwort Gottes aus Jesaja 40. Denn in Jesaja 40 verheißt Gott durch den Propheten, dass Israels Schuld vergeben wird. Wenn der lebendige Gott kommt und die Herrschaft antritt. Und er spricht davon, dass Gott sichtbar und seine Herrlichkeit offenbar werden wird. Und dass das Wort Gottes zuverlässig und dass Gott selbst der Hirte seines Volkes ist. Indem Johannes der Täufer diese Worte des Jesaja zitiert, weist er darauf hin, dass all dies nun bald Wirklichkeit wird. Dass sich all dies in Jesus erfüllt, das erkennt Johannes aber erst in der Taufe Jesu. Zwar sind Jesus und er miteinander verwandt und Jesus ist nur 6 Monate jünger als er. Auch ist es angesichts der orientalischen Familienstrukturen kaum vorstellbar, dass sie einander nicht seit Kindheitstagen gekannt haben. Doch erst bei der Taufe erkennt Johannes Jesus als den verheißenen Messias. Bis dahin bleibt ihm das wahre Wesen Jesu verborgen. Doch auch nach der Taufe bleibt Jesus für die Menschen um ihn herum äußerlich verwechselbar. Er lebt mit ihnen am Jordan, er hat Quartier bei ihnen und er hebt sich erstmal nicht sichtbar von ihnen ab. Das zeigt auch ein Gespräch, was der Evangelist Johannes kurz nach unserem Text schildert. Als Philippus nämlich von Jesus spricht als Josefs Sohn aus Nazareth, da antwortet ihm Nathanael lapidar: Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Jesu Stammbaum erfüllt nicht die Erwartungen an den Messias. Erst in der Predigt Johannes des Täufers wird dem Volk die Besonderheit Jesu offenbart. In Vers 29 dann, kurz vor unserem Text, sagt Johannes über Jesus: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und damit malt er seinen Zuhörern gleich mehrere Bilder vor Augen. Beim Lamm denken sie zunächst an das Passahlamm, das die Israeliten beim Auszug aus Ägypten schlachten, damit sie durch das Blut dieses Lammes vor dem Todesengel bewahrt sind. Dann denken sie an das fehlerlose, einjährige Schaf, das jeden Morgen und jeden Abend im Tempel geschlachtet wird. Oder an den Sündenbock, der die Sünde des ganzen Volkes einmal im Jahr in die Wüste trägt. Und schließlich denken sie an die großen Worte aus Kapitel 53 des Propheten Jesaja. Das Wort vom Gottesknecht, der unsere Krankheit und Schmerzen trägt, der um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen ist, der die Strafe trägt, damit wir Frieden haben, durch dessen Wunden wir geheilt sind und der bei alledem seinen Mund nicht auftut, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Das Volk Israel, was den Johannes hört, weiß ganz genau, dass allein der lebendige Gott Sünde hinwegtragen kann. Und indem Johannes der Täufer Jesus als Gottes Lamm bezeichnet, hebt er Jesus aus der Menge der Menschen heraus. Und indem er kurz danach bezeugt, dass Jesus mit dem Heiligen Geist tauft, bezeugt er Jesus als Gott. Denn auch das, was weiß das Volk aus dem Alten Testament, nur Gott allein verfügt über den Heiligen Geist und kann seinen Geist auf andere ausgießen. Durch seine Kenntnis der Schrift und durch die persönliche Offenbarung Jesu in der Taufe erkennt Johannes Jesus als den Sohn Gottes und bezeugt ihn entsprechend. Das Alte Testament nun kennt den Titel Sohn Gottes für den verheißenen, von Gott verheißenen König, den Messias, den Gesalbten, der Gottes Heil und Gottes Friedensreich aufrichtet. Und dieses Bekenntnis Johannes des Täufers bewegt nun seine beiden Jünger, Jesus nachzugehen. Als Jesus sie auffordert, kommt und seht, und sie seiner Aufforderung folgen, da kommen sie auch für sich selbst zu der Überzeugung, dass Jesus der Messias ist. Und so geben sie diese Aufforderung auch weiter. Komm und sieh, laden sie ihre Genossen ein. Das biblische Wort, die göttliche Offenbarung, das Zeugnis von anderen Glaubenden und letztlich die persönliche Begegnung mit Jesus lässt uns Jesus als den Heiland, den Gesalbten, den Sohn Gottes erkennen. Doch ist diese Erkenntnis kein unangefochtener Besitz. Sie muss in der Nachfolge immer wieder erneuert und neu erworben und gefestigt werden. Nicht nur Johannes der Täufer zweifelt später im Gefängnis, ob Jesus der Messias ist. Auch die Jünger Jesu sind immer wieder unsicher und wissen nicht, was sie von ihm denken sollen. Jesus lässt sich bezweifeln und er lässt sich verwerfen. Aber er offenbart sich dem, der ihn sucht und der ihm nachgeht. Ich komme zum zweiten Punkt. Wer bin ich selbst? Wir wollen einige der Menschen näher betrachten, die Johannes uns in seinem Kapitel hier vorstellt. Denn das hilft uns besser zu verstehen, wer wir eigentlich selber sind, was unser Leben prägt und uns ausmacht. Da ist zunächst Johannes der Täufer. Er kennt seine Berufung und er erfüllt sie. Er richtet sein Leben völlig darauf aus, dem Messias den Weg zu bereiten. Und Johannes missbraucht die Macht, die er durch seine Verkündigung über die Menschen gewinnt, nicht. Er sucht nichts für sich selbst. sondern er bekennt, dass er nicht wert ist, Jesus auch nur die Schuhriemen zu lösen. So weist er seine eigenen Jünger auf Jesus hin. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, so lautet das Motto Johannes des Täufers. Und es ist erschütternd und tröstlich zugleich, dass selbst dieser Mann Gottes im Gefängnis in eine tiefe Glaubenskrise gerät. Auch Glaubenshelden hängen völlig an der Gnade Gottes. Dann sind da die zwei Jünger Johannes des Täufers. Der Begriff Jünger deutet an, dass sie ernsthaft Gottes Weg lernen möchten. Einer von ihnen ist Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Er wird nicht häufig erwähnt im Neuen Testament, gehört offenbar nicht zu den Wortführern im Kreis der Jünger Jesu. Doch in seiner stillen Menschenorientierung gibt er vielen Menschen die entscheidende Weichenstellung. Er bringt Menschen mit Jesus zusammen. Hier seinen Bruder Simon. Bei der Brotvermehrung führt er den Knaben mit den 5 Broten und 2 Fischen zu Jesus. Nach dem Einzug Jesu nach Jerusalem vermittelt er den griechischstämmigen Juden den Kontakt zu Jesus. Andreas steht nie im Vordergrund. Doch durch seinen stillen Dienst ermöglicht er das Handeln Jesu im Leben vieler Menschen. In seinem Dienst macht er Gottes Wunder möglich. Der zweite Mann, der mit Andreas Jesus nachgeht, wird uns nicht mit Namen genannt. Die Ausleger sind sich aber einig, dass es sich hier um den Evangelisten Johannes handelt, der sonst im Johannesevangelium bezeichnet wird als der Jünger, den Jesus lieb hatte. Johannes ist in vielen entscheidenden Situationen mit Jesus zusammen. Beim letzten Abendmahl liegt er neben Jesus. Als einziger der Freunde Jesu steht er unter dem Kreuz. Er läuft zum leeren Grab und er erkennt den Auferstandenen am See Genezareth. Und bei Johannes denken wir immer intuitiv an diese innige Beziehung zu Jesus oder an seine Briefe, die von Liebe überströmen. So aber war Johannes nicht immer. Jesus nennt ihn und seinen Bruder Jakobus nicht umsonst Donnersöhne. Als ein Dorf in Samaria Jesus die Aufnahme verwehrt, wollen sie Feuer vom Himmel fallen lassen. Einem Mann, der im Namen Jesu Dämonen austreibt, wollen sie dies untersagen, nur weil er nicht zu ihrem Kreis gehört. Und mit Unterstützung ihrer Mutter bitten die beiden Jesus heimlich darum, in seinem Reich die Ehrenplätze zur rechten und linken seines Throns zu bekommen. Es ist ein weiter Weg, bis aus diesem unbeherrschten und ich-bezogenen Mann, der Mann wird, der völlig von der Liebe Gottes durchdrungen ist. Und das ist der Weg der Nachfolge. Und schließlich Simon, der durch seinen Bruder Andreas zu Jesus kommt. Auch für Simon beginnt in der Begegnung mit Jesus die Geschichte einer tiefgreifenden Veränderung. Jesus sieht Simon und er spricht ihn an bei seinem Namen. Aber er bleibt nicht dabei stehen. Er gibt ihm einen neuen Namen. Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, Fels, oder griechisch-lateinisch Petrus. Dieser neue Name ist dem sprunghaften, vorpreschenden, unbedachten Wesen des Simon völlig entgegengesetzt. Jesus aber sieht in Simon schon in dieser Begegnung den Menschen, zu dem er werden kann. Und Jesus bewirkt diesen Wandel in ihm. Johannes der Täufer Andreas, Johannes, Simon, vier völlig verschiedene Charaktere. Für jeden von ihnen hat Jesus einen besonderen Weg, eine besondere Aufgabe. Er beginnt mit ihnen so, wie sie sind. Und er verwandelt sie auf dem Weg der Nachfolge. Und damit komme ich zum dritten. Wem folge ich nach? Als Andreas und Johannes sich auf die Begegnung mit Jesus einlassen, fragt Jesus sie: Was wollt ihr? Das ist die Kernfrage unseres Lebens. Was willst du? Was suchst du? Was bewegt dich? Denn das prägt dich. Diese beiden Jünger möchten Jesus kennenlernen. Zögerlich gehen sie ihm hinterher. Sie lassen sich einladen und gehen mit ihm nach Haus. Sie verbringen Zeit mit Jesus. Und so deutet sich ihre Nachfolge an und bereitet sich vor. So werden sie langsam zu den Menschen, die Gott sich gedacht hat. Andreas wird zum Brückenbauer hinter den Kulissen. Johannes wird durch die Bindung an Jesus vom Donnersohn zum Apostel der Liebe. Was wir denken, reden, tun, womit wir uns befassen, das prägt und beeinflusst uns zutiefst, bis in die Aktivierung unserer Gene hinein. Was sind meine Ziele? Wofür setze ich Zeit, Kraft und Geld ein? Welche Gewohnheiten bestimmen mich? Der britische Schriftsteller C.S. Lewis beschreibt in seinem Buch Die große Scheidung beispielhaft eine Frau, die durch ihr ständiges Nörgeln schließlich zu einem einzigen Genörgel wird. Jesus hat anderes, hat Besseres für uns im Sinn. Er will uns in der Nachfolge prägen, heilen und erneuern. Und er möchte uns einen neuen Namen geben, so wie er Simon den Namen Petrus, Kephas, Fels gibt. Jesus spricht dem Simon damit eine neue Zukunft und eine neue Persönlichkeit zu. Welchen Namen tragen wir mit uns rum? Welche Namen haben andere oder wir selbst uns gegeben? Versager, Nichtsnutz, hoffnungsloser Fall. Wir brauchen, sollen und dürfen uns davon nicht mehr bestimmen lassen. Jesus will auch mit dir eine neue Geschichte beginnen, dir einen neuen Namen geben. Wenn du wie Simon zu Jesus kommst, dann sieht er dich an, so wie du bist. Doch er bleibt nicht dabei stehen. Er nennt dich geliebtes Kind. Und er beginnt, dich zu verwandeln. Simon wird durch den Zuspruch von Jesus in der Nachfolge von einem sprunghaften, unbeständigen Eiferer zu Petrus, zu einer Säule im Reich Gottes. Wer bist du jetzt? Und welchen neuen Namen möchte Jesus dir geben? Was hat er Gutes mit dir vor? Wir dürfen Jesus kennenlernen als das Lamm Gottes, das unsere Schuld und unser altes Wesen wegträgt an sein Kreuz, als den Gesalbten Gottes, der Heil und Heilung bringt Wir dürfen uns selbst erkennen als Menschen, die völlig der Erlösung, der Vergebung und der Veränderung bedürfen und denen Jesus ein neues Leben und einen neuen Namen geben möchte, aus denen er etwas Kostbares schaffen will. Wenn wir Jesus nachfolgen, dürfen wir erleben, wie er uns in liebevoller Geduld erneuert und verwandelt. Wir dürfen erleben, wie Jesus uns seine Prägung gibt, die über die Genetik hinausreicht. Und wie wir, sogar wir, dadurch für andere zum Segen werden. Das schenke uns der allmächtige Gott. Amen.